1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Jetzt habe ich eigentlich ein recht gutes Gefühl.
Super.
Also für mich passt
das. Ja, perfekt. Gut.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Josef Harder. Hallihallo.
Hallihallo.
Wir beginnen wie immer mit der wichtigsten Frage, die man am Kabarettisten stellen kann, nämlich: Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Es ist schon so lange, dass ich ein Interview gegeben habe.
Das denke ich mal.
Früher war das so eine Antwort, die habe ich sofort gewusst. Es war so, dass ich in der Jugendsendung ohne Maulkorb einmal einen ganz jungen Lukas Asitaritz gesehen habe. Das hat mir ziemlich gefallen, was der macht. Dann habe ich irgendwann einmal im Nachtprogramm im Internat gesehen, so ein Kabarett mit einem Deutschen und einem Österreicher. Das war so ganz politisch. Das war Werner Schneider und Dieter Hildebrand. Haben mir gedacht, auch nicht schlecht. Weil ich war politisch relativ interessiert. Ich wollte Journalist werden. Und ich habe mir gedacht, das ist ein super Ort, wie man das reflektieren kann. Und dann als drittes war es so, dass bei uns in der Schule so Workshops gegeben hat nach dem Zeugnis, wo nur Schultage waren, aber man hat keine Noten mehr braucht. Und da haben dann die Lehrer so nach ihren Interessen irgendwelche Workshops gegeben. Der eine, weiß ich nicht, hat halt war in Musik interessiert, der andere irgendwas Sportliches. Jeder hat irgendein Hobby für ihre Zeit. Und wir waren zu dritt und haben gesagt, wir würden gerne ein Kabarett machen. Mhm. Und zwar ohne Lehrer. Ne? Und dann hat der Klassenvorstand gesagt, das ist schon, aber da müssen wir es vorspielen. Und dann haben wir so in drei Tagen so ein Kabarett gemacht und haben es bei der Schulschlusswerf vorgespielt. Mhm. Und das ist ganz gut gegangen und dadurch, ich war plötzlich anerkannt und bin besser mit den Madeln zurechtgekommen und daher bin ich dabei geblieben.
Okay. Ja. Mhm. Was ist aus den anderen zwei geworden?
Der eine ist Apotheker in Amstetten, der Jörg. Und ja, was der Michi Wagensonner jetzt macht, weiß ich leider nicht.
Mhm. Aber hat man damals schon sagen können, dass du der Bessere warst von denen? Oder?
Nein, ich war der geschrieben hat halt.
Ah ja,
aber ich war nicht der bessere Schauspieler, sicher nicht, die waren super. Aber ich war der die Szenen geschrieben hat. Mhm.
Und das heißt, du hast ja damals schon gedacht, das konnte etwas sein für dich?
Nein, ich habe mir gedacht, das ist eine super Methode, wie man ein bisschen, obwohl ich schlecht bin in Sport und in der Schule auch nicht gut, wie ich auf mich aufmerksam machen kann und ein bisschen so halt. Das war das Ausschlaggebende. Mhm.
Und das hat gut funktioniert?
Das hat funktioniert, ja.
Und die nächsten Auftritte waren dann schon solo?
Dann war einmal eine Faschingsfeier. Dann haben wir im Matura-Jahr haben wir ein Kabarett gemacht, wieder zu dritt. Und die anderen haben das Ganze organisiert, die Plakate. Also die ganze Klasse hat zusammengeholfen. Und das Geld ist dann aufgeteilt worden für die Matura-Reise. Weil damals, wir sind nur miteinander alle auf Matura-Reise gefahren.
Ich weiß, wie auch.
Und haben geschaut, dass sich das jeder leisten kann, dass da ein Polster gibt für jeden und jede. Und irgendwie war das dann das letzte Kabarett im schulischen Bereich. Und dann habe ich eins noch gemacht, wieder zu dritt, aber mit, war die dritte eine Frau. Die war in der Parallelklasse und war interessiert. Das haben wir dann nur im Herbst nach der Matura gemacht. Und ab dann habe ich allein weiter da. Mhm,
Die Ursula Strauß hat unlängst in einem Podcast erzählt, mit dir, dass sie es gesehen hat, glaube ich, mit 8 oder so. Und damals, das schon so gut angekommen ist.
Ihr Bruder, der Peter Strauß, war in der Parallelklasse von mir. Und ist gekommen mit der ganzen Familie, weil sie haben die Uschi nicht daheim lassen können, weil die war zu klein. Und die hat sich dann mein Kabarett anschauen müssen. Mhm.
Und dann bist du meines Wissens nach Wien gegangen, um zu studieren. Du wolltest Lehrer werden, glaube ich.
Genau. Ich wollte zuerst Journalist werden und dann habe ich zwischen Matura und Zivildienst habe 4 Monate gearbeitet als Praktikant bei der katholischen Presseagentur. Mhm, und und habe so Agenturmeldungen geschrieben.
Ah ja.
Das heißt, ich bin hingegangen zu irgendwelchen Pressekonferenzen. Und wir waren auch, haben so eine Journalistenausbildung gekriegt und dann bin ich zusammengekommen mit den Kolleginnen und Kollegen von der katholischen Boulevardpresse. Das war was so kleine Zeitung und, und die haben mir das alles erzählt, wie das ist, wenn man bei einer Zeitung anfängt. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck gehabt, da musst du zuerst einmal 10 bis 20 Jahre ziemlich alles schreiben, was die wollen und dann darfst vielleicht schreiben, was du willst, aber ich habe mir dann gedacht, dann haben sie dich schon so ruiniert, dass du das gar nicht mehr kannst. Und ich habe mir dann gedacht, das mit dem Journalismus lasse ich bleiben. Ich wäre ein Lehrer, der mit den Schülern viel Theater spielt und jedes Jahr zu Fasching ein kleines Kabarettprogramm aufführt, wo dann der Ort kommt. So habe ich mir das vorgestellt.
Ja. Und dann ist das Kabarett dazwischen gekommen, kann man eigentlich sagen, oder?
Na, ich habe halt Kabarett weitergespielt, so ein bisschen in Niederösterreich, in wo ich halt wen kennt habe, in Wirtshausseelen und dann hat es in Wien keine Möglichkeit gegeben. Weil das einzige Kabarett, was damals offen war für junge Künstler, war die Kulisse. Aber dadurch, dass die einzigen waren, haben die so einen Andrang gehabt. Ich habe ja dreimal so damals noch Tonbandkassetten, weißt du, kompakt, wie hat das geheißen?
Musikkassetten
hat das geheißen, genau. Habe ich einer vorbeibracht, die haben sie immer verloren. Wenn ich nach ein paar Wochen ganz schüchtern hingegangen bin, das haben wir nicht mehr, habe ich wieder. Und nach dem dritten Mal habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Und dann war gerade Sommer und ich habe mir gedacht, ist mir doch wurscht, ich suche mir mein Publikum selber und bin auf die Kärntner Straßen gegangen und habe dort quasi Straßenkabarett gemacht. Habe mich hingestellt und habe einmal mit Akkordeon zum Spielen angefangen, da sind die Leute schon einmal ausgewichen. Und ich habe ein bisschen einen Platz gehabt. Und dann habe ich Lieder gesungen, sind ein paar stehen geblieben und dann habe ich Nummern gemacht und da sind wirklich viel stehen geblieben, weil das halt so was Besonderes ist, dass wer Kabarett macht auf der Kärntner Straße. Und es war relativ erfolgreich. Ich habe an einem Nachmittag 1000 Schilling
eingenommen. Wirklich war?
1000 Schilling.
Das war sogar ich, dass das viel war
für das damals. Das war viel. Und dann habe ich zusammengepackt und bin draufgekommen, dass wir einen Schlüssel gestohlen haben. Okay. Aus dem Akkordeonkoffer außer meine Wohnungsschlüssel und habe einen Schlüsseldienst braucht, der hat 1200 gekostet. und die Polizei hat mich einmal verhofft, weil sie gesagt haben, das geht nicht, man darf nicht reden, man darf nur Musik machen. Und dann war ich ganz verzweifelt und habe gesagt, und dann hat der Inspektor gesagt, sie müssen halt die Lieder schon ein bisschen erklären dazwischen, gell? Sag ich, ja, schon. Sagt er, naja, und dann geben sie halt das Akkordeon runter, wenn wir vorbeikommen, das passt schon.
Aber was hast du da genau, weil ich habe das schon mal gehört, dass du das gemacht hast.
So Moritaten mit einem Akkordeon, so selber gemachte oder nachgesungene von der großartigen Gwaltinger Sowinetz-Platte. Also Moritaten, Kabarettlieder und ein paar so Nummern aus meinem Kabarettprogramm.
Und die Leute sind stehen geblieben und haben gelacht dazu?
Die haben das gesehen, waren interessiert, manche haben gelacht, andere haben widersprochen, es ist auch das Spannende.
Wirklich,
ja klar, weil du bist, es ist ja keine Kultur, keine offizielle.
Ja, ja, ja.
Das heißt, da steht dann einer da und sagt, Moment einmal, so und so ist das nicht. Und hier und da ist auch der Walu Liso, kennst du den noch?
Ja, ja. Ja,
der große, wie sagt man, Philosoph von Wien, ja, ist durchgekommen, ja. hat mich natürlich unterbrechen müssen. das war der Chef von der Kärntner Straße, hat ein paar salbungsvolle Worte gesprochen zu alle, dann ist er weitergegangen, dann habe ich weiterspielen dürfen.
Okay. Und das heißt, du hast eine Stimmung zusammengebracht, weil das habe ich immer nie vorstellen können. Ich habe mir immer gedacht, wie kann man in einer Fußgängerzone Kabarett machen?
Ich habe damals halt sehr, sag ich einmal, ausgeschossen, die Geschichten. Also ich habe nicht so einen zurückgelehnten Stand-up gemacht. Ich habe das noch gar nicht kennt, wie lässig und laid-back man Stand-up machen kann, sondern ich habe halt nur, glaube ich, expressive Geschichten gemacht. Das Ganze hat ein bisschen gewirkt wie ein lustigeres Brecht-Theater oder so.
Okay. Jetzt müssen wir aber jetzt, oder was heißt, wir müssen, wir können jetzt endlich zu Harder on Ice kommen. Ich habe in einem Podcast gehört, nämlich den Podcast vom Andreas Sator, der Erklär mir die Welt Podcast. Da ist die Folge mit dir rausgekommen, Juni 2019 war das. Mhm. Da hast du gesagt, das zentrale Thema in dem Programm wird sein, eben der Zeitgeist, nämlich eine Zeit, in der man nicht mehr genau sagen kann, was jetzt eigentlich stimmt, sondern wo sich nur der durchsetzt, der die bessere Geschichte hat.
Ja.
Ist das bis zum Schluss die Grundidee geblieben? Oder was eigentlich, was ich dich fragen wollte, was ist seither passiert?
Also, das war, glaube ich, vor allem eine Überlegung zur Bühnenfigur. Mhm. Dass es geht um jemanden, der auf der Bühne steht und die ganze Zeit mit tiefster Überzeugung Sachen erzählt. Mhm. Und Sachen erzählt, die sie widersprechen auch.
Ja, ja.
Mhm. Und das ist aber wurscht, weil er hat kein einheitliches Bild mehr von, wie sagt man, von Wahrheit.
Von der Realität.
Oder Realität. Ja. Mhm. Sondern er holt sie alles, wie er es braucht.
Mhm.
Ja. Da habe ich mir auch gedacht, das hat was mit der Figur von ihm Keller zu tun, ein bisschen.
Ja, witzig, weil das war so eine Frage von mir dann gewesen, aber gern, ja.
Aber ich habe mir so überlegt, welche Dinge aus erinnern mich vor all die Programme und da, wenn man gedacht, es ist in gewisser Weise so, dass der kommt so als Entertainer mit dieser Entertainer-Attitüde auf die Bühne, da hat es ja mal ein Programm gegeben,
unter Abend. Genau. Mhm.
Und er plappert drauf los, ja, und schlagt die Leute richtig tot mit seine oberflächlichen, verlogenen Ansichten.
Genau, aber ganz am Anfang glaubt er ja auch noch von sich, oder dass er einfach extrem super ist.
Immer, also das glaubt er, glaube ich, bis zum Schluss.
Ja.
Und dann habe ich mir immer gedacht, ich hätte gern so eine fantastische Komponente, einfach weil ich mir gedacht habe, wenn das so ein Programm ist, mit einem Barhocker, dann ist der Geschichtenerzähler und der Märchenerzähler, so wie er im Programm privat war, auch zu denken. Und auch, weil ja zum Beispiel Jonathan Swift, Gullivers Reisen, man kann ja Satire in was Fantastisches kleiden und trotzdem eine politische Aussage haben. Mhm. Und dann habe ich lang kiefet, weil das Fantastische bei meinem Programm privat war sowas ganz Naives und so ganz was Unschuldiges. Und jetzt muss das aber was anderes sein. Mhm. Was anderes. Mhm. Und irgendwie hat es gedauert, bis ich das übersetzen habe können, was das heißt, dass das jetzt die wenn man so will, die märchenhaften Stellen so ein schwarzes Märchen sein müssen.
Okay.
Also das waren so die, glaube ich, die wichtigsten Komponenten jetzt, so wenn man sagt, wie koche ich das, aus welchen Zutaten.
Aber ich hätte es auch so gesehen. Also ich hätte mir auch gedacht, dass man eigentlich, wenn man das so lesen will, dann kann man eigentlich sagen, dass die Figuren jetzt dann schon alle was mit dem zu tun haben, was jetzt da eigentlich in Hard on Ice stattfindet. Finde ich schon.
Ja. Ja, ich finde es nicht schlecht, weil es ist wieder aus dem ganzen Jahr ganz eine andere Figur
nur entstanden. Ja, total. Ja, ja.
Und durch dieses, so wie ich jetzt draufgekommen bin, dass man es am Anfang ein bisschen versponnener spielen muss und ein bisschen staunender, ist sogar näher bei privat am Anfang.
Ja, ja.
Und das ist ein guter Ausgangspunkt, weil eigentlich habe ich mir gedacht, das Ziel muss sein, dass es ganz harmlos anfängt. Es muss so harmlos und naiv anfangen, dass du denkst, aha, so wird's. Weil es ist einfach, je harmloser man anfängt, umso mehr hat man eine Steigerung.
Ja, genau. Ja. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich finde, das ist fantastisch geworden. Und du hast im Prinzip das letzte Programm dann recht konsequent weitergedacht. Also jetzt, ich meine, mit letzten Programm meine ich eigentlich Harder spielt Harder. Also mir kommt sogar vor, ich habe mir mal gedacht, ich frage das vielleicht so, du hast einmal gesagt, oder bei Harder spielt Harder kommt irgendwo vor, dass du glaubst, dass dein Geschäftsmodell das ist, dass sie die Leute das anschauen, wenn du so fertig bist, dass es einer dann eine Woche lang gut geht. Und ich habe mir gedacht, ob ich das jetzt fragen kann, dass du die Dosis einfach erhöht hast auf einen Monat oder so.
Na, es ist einfach, es ist natürlich lässig, wenn man öder wird, dass man an noch ödern und noch fertigern spült, als man ist. Das ist einfach eine totale Erleichterung für die Seele auch, ne?
Ja, ist das, also wie soll man sagen, tut dir das gut eigentlich auf einem Ort da?
So, ja, das, ja, schon. Das ist super. Mhm. Weil natürlich das Programm ermöglicht an, ich bin ja gerne ein bisschen, ich bin erstens gern ein bisschen ein wilder Hund, bin aber ein bisschen Zweck dafür. Ich bin gern einer, der sich viel traut und der ein paar Sachen sagt, die gewisse Tabus verletzen. Aber privat bin ich viel zu feig dafür. Mhm. Und das ermöglicht das Programm einfach.
Ja.
Ohne, dass man wer was nachweisen kann.
Ja. Auf der Bühne darf man und wird sogar belohnt dafür.
Genau. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Es ist alles irgendwie das glaube ich wirklich, ja, weil ich war sehr angstbesetzt als Kind. Ich war da in einem Internat und habe nichts mit Gleichaltrigen anfangen können, weil irgendwie war ich so ein Einzelkind mit Großeltern aufgewachsen. Mhm. Und dann war die Volksschule und das war schier. Aber es war nur der halbe Tag. Und dann habe ich mir gedacht, ich will ins Internat, da sind sicher total, da sind sie nicht so schier wie in der Volksschule. Mhm. Und das war natürlich ein völliger Trugschluss. Das war dann 24 Stunden die Gleichaltrigen. Das
ja,
war eine Hölle.
Ja.
Mhm. Und du liegst im Schlafsaal und freust dich, dass du jetzt 8-9 Stunden Ruhe hast und schlafen kannst.
Mhm,
weil zuerst gewöhnt dich die Lehrer in der Schule und du hast Angst, dass du durchfallst. Und
ja.
Dann gewöhnt, es ist zu viel gesagt, aber es war jedenfalls immer,
es ist
war,
sehr angespannt.
Es war ein Dauerstress. Es war wirklich die ersten 2-3 Jahre, so mit 10, mit 11, mit 12, das war so Dauerstress. Und ich glaube wirklich, dass da dieser Moment ganz wichtig ist, wo einmal wer sagt, dass du das jetzt besser kannst wie die oder dass du irgendwas gut gemacht hast. Und ich glaube, es hat wirklich mit dem zu tun.
Gibt es Dinge, die irgendwie gleich bleiben bei dir? Gibt es irgendwas, was du vor jedem Auftritt machst?
Ja, die Entspannungsübung, die der Herwig Seeböck uns beigebracht hat, dass man am Sessel sitzt, dass man, ist wie autogenes Training, dass du einmal schaust, dass das Gesicht keine Spannung mehr hat, dass alles runterrinnt, was Anspannung ist. Das machst du dann mit dem ganzen Körper. Und dadurch, dass ich das seit vielen Jahren immer mache, ich sitze da wirklich 20 Sekunden da und fange zum Gähnen an.
Wirklich wahr?
Mhm. Ja. Und das heißt, da weiß ich dann, ich bin entspannt und ruhig, aber ruhig nicht auf mir, sondern ruhig auf eine konzentrierte Art.
Mhm, mhm. Ist das mit Meditation oder so vergleichbar?
Eben eher mit autogenem Training, weil es so eine Fokussierung ist.
Mhm, mhm. Und dann machst du noch, ich habe ja hin und wieder schon bei dir spielen dürfen, nach der Pause, dann kenne ich es ein bisschen. Du, und dann machst du immer so Stimmübungen. Was passiert da genau?
Nein, ich habe halt, die Stimme ist immer ein bisschen fertig, wenn ich ein paar Mal hintereinander spiele. Und dann tue ich halt so mit warm singen oder summen oder brrr, so.
Ja, genau.
Also da das werden, ist super, wenn du so brrr, und das machst, brrr, dann tust nicht so viel anpressen. Dann tust du auf eine lockere Art, also weil du bist vom Auftritt eher in der Gefahr, dass du beim Aufwärmen schon zu viel andruckst vielleicht oder so. Und mit dem brrr, weiß ich druck nicht drauf.
Okay. Ja. Weil da ein bisschen die Resonanzräume geöffnet
genau.
werden.
Genau, überall, genau.
Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten?
Erweiterte Schreibklausur. Also ich wollte eh schreiben und daheim bleiben und alle anderen haben mitgemacht.
Ah ja, also für dich hat es eigentlich...
Für mich war es völlig so geplant.
Okay. Hast du durch Corona irgendwas gelernt über dich?
Dass es schon eine Zeit aushält, am selben Fleck und nicht immer herumfahren muss, aber es geht mir schon recht ab, das Herumfahren.
Mhm. Was hast du gemacht, abgesehen von Schreiben? Hast du irgendwas geändert an deinem Lebensstil?
Mehr spazieren gegangen, hier und da ein bisschen laufen gehen. Alles das, was man nicht machen braucht, wenn man sehr oft auf der Bühne steht und 2 Stunden lang umeinander hupft.
ist die Bühne ein bisschen ein Sport da für dich?
Ja, ja, Bühne ist, ja. Ist für den Kreislauf natürlich auch extrem gut, weil du 2 Stunden lang im, wie heißt der Bereich, leicht erhöhter Puls.
Im aeroben
genau, Bereich, glaube ich. Genau, genau. Sehr gesund.
Ja. Kannst du Bücher, Filme oder Serien empfehlen, die du vielleicht jetzt auch geschaut hast in der Zeit?
Was habe ich wirklich geschaut, was ich hab sehr viel alte Filme angeschaut, weil irgendwie in so einer Pandemie finde ich so alte Schwarz-Weiß-Filme einfach wahnsinnig beruhigend.
Ah, weil es beruhigend sind, echt?
Ich finde die beruhigend.
Ah ja.
Ja, in dem Zusammenhang sind vielleicht sogar Dokumentationen aus dem Zweiten Weltkrieg beruhigend, wenn man sich denkt, das ist so schlimm ist es nicht. Aber ich hab gern eigentlich alte Filme angeschaut. Und es gibt jetzt keine großen Entdeckungen, aber ich habe mein Freund Harvey habe ich gesehen wieder im Original und James Stewart ist so super. So super, Wahnsinn. Und was habe ich noch angeschaut? Serien ist schwierig, weil ich bin nicht so der Serientyp. Ich habe eine israelische Serie geschaut mit einem sehr berühmten, in Israel sehr berühmten Schauspieler, die heißt VIP, heißt die Serie. Und der Schauspieler heißt Yehuda Levy. Und es ist ein bisschen so wie Curb Your Enthusiasm, also aus dem Leben eines Berühmten.
Okay.
Ja. Aber es ist viel besser wie alles zu dem Thema. Es ist super.
Wirklich, wahr? Ja. Ah, also richtige Empfehlung.
Richtige Empfehlung, wenn man es wo kriegt. Das ist schwer zum Finden, weil das international nicht so erfolgreich ist, weil das Hebräisch einfach so viel Untertitel braucht.
Okay.
Ja, die reden ja so viel und streiten so schnell.
Aha.
Und dadurch musst du so viel mitlesen, darum ist es relativ schwer zu finden, aber totale Empfehlung.
Ah, okay. Musik, du hörst ja viel Klassiker, glaube ich, oder?
Ja.
Aber da gibt's nichts, ich glaube, Beethoven taugt dir sehr, oder?
Ja, ja. Aber ich habe jetzt in der Zeit jetzt nicht so viel neue Sachen gehört. Ich habe eher alte Sachen wieder gehört und habe mich natürlich auch stark mit meiner Einlassmusik beschäftigt, was wir jetzt zum Einlass spielen und in der Pause und so.
Okay, und was ist es denn eigentlich
geworden? Dean Martin.
Ah, ja. Ja,
Dean Martin, quasi aus einer Zeit, ich wollte Musik aus einer Zeit, wo für einen alten weißen Mann die Zeiten nur total rosig waren. Und das Interessante ist wirklich, wenn man die bewusst hört, weil ich habe es ein bisschen durchgehört, weil ich wollte nicht die berühmten Hodern spielen, sondern so, dass man zuerst einmal hinhören muss, wer ist das, weil es kein berühmter Hit ist und so.
Ja.
Die Texte der Unterhaltungsmusik der 60er, bist du deppert.
Ja.
Bin gespannt, ob irgendwer mal da genau hinhört beim Einlass und in der Pause.
Okay.
Ja.
Also nicht gut gealtert, wie man sagt.
Ja, ich finde es schwer bedenklich teilweise.
Ja. Okay. Wenn wir zuerst bei Jonathan Swift waren, gibt es sonst Bücher, wo du sagen würdest, die müsste man als Satiriker gelesen haben, so Standardwerke?
Als Satiriker, ich weiß nicht. Also wie gesagt, als Satiriker wahrscheinlich Grimmelshausen, Simplicissimus, überhaupt so barock, ein bisschen vor der Aufklärung, oder wenn die Aufklärung nur jung ist, so diese, es gibt da so die ganzen Lügenromane, diese, wo einer behauptet, er fährt rund um die Welt, aber Venedig schaut dann völlig falsch aus, wie er es beschreibt und so.
Ach so, ja, okay.
Ich glaube, der heißt Schelmowski, ist auch so ein deutscher Roman. Aha. Und ansonsten kann ich nur empfehlen für, ich weiß nicht, mein Lieblingsroman ist, wie heißt das auf Deutsch? Weil es hat früher geheißen Erziehung des Herzens und jetzt heißt es, glaube ich, Lehrjahre der Gefühle von Gustave Flaubert über einen jungen Typen, der nach Paris kommt und dort studiert vom Land und sein Leben total verplempert und kommt in diese 1848er Revolution.
Ah,
und da gibt's nur aufblasene Typen, die Revolution, egal auf welcher Seite, nur für ihren Vorteil verwenden. Also es ist ein Spaß, wie Politik funktioniert, dass das auch ziemlich gleich geblieben ist. Und ich mag einfach das super, wie der schreibt, das mag ich so gern, weil es so ein bisschen, es ist viel moderner als die Zeit denken lässt. Wie ein Film. Also manche Szenen sind ganz kurz, mit drei Sätzen, dann wird wieder was total gedehnt und du kriegst alles beschrieben. und immer sehr boshaft mit den Charaktere.
Ja.
Mag ich gern.
Okay.
Das ist der von Madame Bovary. Der hat das auch geschrieben, Madame Bovary.
Ja, ja, Flaubert kenne ich schon.
Und genau. Und das ist aber mein Lieblingsroman. Wahrscheinlich, weil ein Mann die Hauptfigur ist, der aus der Provinz kommt und alles sein Leben verplempert.
Okay. Googlest du dich selber?
Na,
nie.
Nee, aber wenn man wer was sagt, da steht irgendwas Falsches.
Aber du liest ja generell nicht so gern über die.
Ich versuche es eher zu vermeiden, weil man macht es immer größer und ich bin, so eine dicke Haut habe ich nicht. Ich habe das jetzt gemerkt, wie ganz am Anfang im ersten Lockdown habe ich ja diese die kurzen Filmerl gemacht auf Facebook und Instagram. Und dann hat mich natürlich schon interessiert, weil das waren die ersten Texte vom neuen Programm, die wollte ich einfach auch wirklich ausprobieren. Und eine Zeit lang war das lustig, aber es ist zu nervenaufreibend, weil einfach das Bese, ich halte das nicht aus. Und ich kann mir 100-mal denken, es ist eine Minderheit oder irgendwie, aber
trifft die damit.
Ja.
Wie informierst du dich generell über Weltgeschehen?
Eigentlich über alle möglichen Zeitungen, die ich am Handy mir anschaue.
Ah ja, tust du aber auch hauptsächlich über Handy mittlerweile.
Schon über Handy, ja. Ich bin ja unterwegs, ich habe keine Zeitung abonniert. Und über Handy kann ich mir es überall anschauen.
Und da hast du schon die bezahlten Versionen dann?
Ich habe eine bezahlte Version, und zwar die Zeit, weil ich einfach gut finde. Die schreiben auch aktuelle Artikel online und ich finde die einfach gut.
Ja, ja.
Und zwar gut wirklich, dass du auch manchmal eben nicht deine eigene Meinung lest, sondern irgendwas, was auch interessant ist, aber nicht deine Meinung.
Ja.
Sie ist nicht so zuverlässig, weltanschaulich. Es ist, es gibt so eine Bandbreite, wo du sagst, aha, jetzt ist einmal sowas drin, interessant. Und sonst halt so Standard. Und also, aber keine bezahlte Version. Österreichische Tageszeitung würde ich immer gern haben, so das Beste von drei Zeitungen.
Ja.
Salzburger Nachrichten, Standard und Presse. Aber extra eine einzige weiß ich nie.
Ja.
Wenn ich dann nehmen sollte, ehrlich gesagt. Also am ehesten wahrscheinlich, ich sage mehr für mich eher Salzburger Nachrichten. Einfach, weil dort auch manchmal was steht, was mich überrascht oder was mich herausfordert. Und ja, das ja, ich erwarte mir von einer Zeitung eher auch so Gedanken, auf die ich nicht selber komme.
Auf welcher Website verbringst du generell die meiste Zeit?
Wenn man es am Handy nachschauen, ich gebe jede Woche Zensuren. Aber ich glaube wahrscheinlich sind es die Zeitungsseiten. Was ich an Zeitungen lese. Ja, natürlich, ich tue gern Ö1 hören. Ist ja eine Website, ne?
Ja, ja. Übers Handy.
Eigentlich ist es eine App. Ja, eigentlich ist es eine App. Ich tue gerne Ö1 hören, aber so Sendungen nachher hören und so. Sonst bin ich noch wohl lang. Ich glaube nicht.
Wie viel Zeit verbringst du generell pro Tag vor dem Bildschirm?
Was sagt er? 1 Stunde 28 Minuten war das heute. Ganz vorn ist Ö1, heute der Spiegel, der Standard, Notizen, Kalender, ORF News.
Okay. Ah, hast du da direkt oder das tut's da direkt? Ah, okay.
Na, der war schlecht. Vorn dabei. Ich schaue mir's aber nie an.
Okay. Ah, ja, ja. Bis irgendwer kommt und das wissen
und will. Und wissen will, dann bin ich natürlich stolz, dass ich die Statistik vorweisen kann.
Warum man immer, das wissen wir. Verwendest du Emojis?
Nein, absichtlich nicht, weil das machen nur ältere Deppen, finde ich. Also besonders.
ja.
Also gut, das sind gerade auch schon ältere. Es gibt auch junge Deppen, das verwenden wir, wie wir alle wissen, aus der Politik. Aber vor allem merke ich das bei so ältere Leute, die modern sein wollen.
Ja, okay.
Und irgendwie ist das Höchste, was ich mache, ist ein Doppelpunkt und eine Klammer. Ja. Das, wenn ich wirklich einmal ganz drauf drucken will.
Okay. Wenn du ein Video haben konntest von irgendeiner Situation in deinem Leben, was würdest du nehmen?
Es ist sicher was aus der Kindheit, das ist klar. Da kommen die, aber ich nehme was Schönes. Mein Großvater hat immer so gut Geschichten erzählt mir als Kind. Das hätte ich gern noch einmal.
Mhm. Ja. Okay.
Das Schiri bringt echt nichts, glaube ich.
Wahrscheinlich nicht, und wenn es so was Schönes gibt, das ist, würde ich würde auch was Schönes nehmen, glaube ich. Hm? Gibt es irgendwas, oder sagen wir so, was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man in der Schule aber nicht lernt?
Dass man gegen Widerstände und wenn alle anderen anderer Meinung sind, trotzdem was durchsetzt, wenn man fest glaubt dran. Mhm. Also kann in der Schule schon gefördert werden, aber wird es meistens nicht. Mhm.
Hast du einen Lehrer gehabt, der dich besonders beeinflusst hat oder gefördert hat?
Ja. Ich habe einen Lehrer gehabt, der hat einen Schüler niederbrüht und am nächsten Stunde, zwei Tage später ist er gekommen und hat sich entschuldigt.
Ah ja, das hat Eindruck gemacht.
Dann, das hat mich sehr beeindruckt und das war so der Lehrer für Altgriechisch und der war am Anfang sehr autoritär, weil er war der erste Direktor in Melk, der kein Pater, der kein Pfarrer ist. Mhm. Und jetzt hat er besonders, und er ist sehr jung, er ist mit, weiß ich nicht, Mitte 30 oder Ende 30 ist er Direktor. Mhm, und da habe ich ihn als Kind kennengelernt, sehr autoritär, und dann als Griechischlehrer, und plötzlich ist er immer milder geworden und immer nachdenklicher und immer unsicherer, was wahr ist, was nicht wahr ist.
Wirklich?
Was, aha. Ja. Gut, das ist natürlich auch ein Vorbild in der griechischen Philosophie, gibt's die Vorbilder dafür. Der ist wirklich immer, der hat immer weniger gesagt, dass er weiß. Und jetzt ist er nicht mehr so gesund und jetzt erzählt er mir, dass er vor dem Spiegel steht in der Früh und schimpft mit ihm, er schimpft mit sich selber, wenn er das Gefühl hat, er gibt nach. Mhm. Und er hat gesagt so, irgendwann sagt er, es geht immer dir auf, irgendwann, jetzt geht auch irgendwann wieder dir auf.
Witzig. Ja. Und also du hast nur Kontakt zu dem
praktisch? Ich habe zu dem Kontakt, ja. Mhm.
Du hast ja überhaupt nur viel Kontakt da zu den Lehrer und
zu so Einzelne. Weiter. Mhm. Einzelne. Schüler und ein paar Lehrer.
Würdest du gern wieder in ein Internat gehen, auch wenn es eine schwierige Zeit war?
Nein, das glaube ich, ist nicht gesund gewesen für mich. Mhm. Man kriegt schon Defekte auch mit und nicht nur, wie soll ich sagen, ich habe gelernt natürlich Dinge durchzustehen und zwar allein durchzustehen. Das kann dann aber auch im Weg sein, später. Wenn ganz scharfe Probleme kommen, dass man dann das allein durchstehen will, weil man es nie gelernt hat, sich helfen zu lassen, ist auch nicht lustig für andere.
Ah ja, okay, ich verstehe. Ja, ja. Ich, mhm. Das, ja, weiß ich, was du meinst.
Wollen wir nicht weiter ausbreiten.
aber hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen willst?
Naja, was habe ich nur ein einziges Mal gemacht im Leben und man dann doch nie wieder? Warum ich so lange nachdenke, glaube ich, ist, weil ich ein extrem vorsichtiger Mensch bin und mir immer gleich ausmal, was alles passieren kann und deswegen sehr genau aufpasse, dass ich nicht zu viel in so Situationen komme, glaube ich. Mhm, ja. Ah, ja, einziges Mal, was das so richtige Scheißauftritte, also wenn du weißt, wie ich jung war, habe ich zum Beispiel Fernsehauftritte gemacht und im Comedy-Bereich, das war total gemütlich eigentlich. Quatsch Comedy Club, da sind so 5 total unterschiedliche Leute auf die Bühne gekommen und jeder hat seine Zuhörer gefunden. Es war irgendwie offene Geschichte. Und dann habe ich geglaubt, ich muss einmal beim Köln Comedy Festival, bei der großen Sendung von Köln Comedy mitmachen. Und ich hab gesehen, das war, also so abgestürzt bin ich noch nie in meinem Leben.
Wirklich war?
Ja. Aha. Also so Sachen, aber das sind Harmlosigkeiten.
Ja,
und die anderen sind wieder zu privat. Es ist schwierig, da was zu finden.
Nein, kein Ding.
Aber es gibt sie, glaube ich. Es gibt sie schon.
Okay. Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die dir voll taugen, für die du dir aber ein bisschen schämst?
Hallo Dienstmann mit Hans Moser.
Wirklich wahr?
Ja.
Okay.
Lieder. Auch Hallo Dienstmann.
Ja. Ich finde jetzt vom Peinlichkeitsfaktor her nicht wirklich schlimm, aber das taugt dir das so richtig? Schaust du das echt so richtig gern an?
In mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn der Hans Moser, wenn der Paul Hörbiger in Hans Moser auf die Bühne zahlt und der spürt dann einen alten verwirrten Mann auf einer Bühne, der gar nicht weiß, was er da jetzt machen soll und dann so schüchtern zum Mitsingen anfängt und es dann eh aber total gut kann. Das ist so natürlich vollkommen verlogen und alles, aber ich bin jetzt mal total gerührt.
Ja, das ist echt interessant. Aha. Gibt es Eigenschaften an dir, wo andere Leute sagen, daraten, das ist echt verrückt?
Ich glaube, womit manche nicht so klarkommen, ist, dass ich eigentlich immer versuche, einen Eindruck zu geben, es passt alles, ich habe alles im Griff, ich habe keine Schwierigkeiten, ich bin nett. Und dass ich zu spät das Signal gebe, jetzt passt es für mich nicht und ich habe Schwierigkeiten. Und weil ich dieses Signal nicht gebe, friese ich mir eine Wut an und plötzlich bricht die dann aus. Das sind, glaube ich, die Hauptprobleme, die Leute manchmal haben mit mir.
Okay. Ja, dann übrigens die nächste Frage fast. Kannst du Nein sagen?
Ja, ist ja, ich üb, ja. Aber ist nicht gut, ne?
Okay. Der beste Smalltalk-Thema?
Smalltalk hast du mit dem Unbekannten, dem man nicht so traut, gell?
Ja.
Weil wir zwar, wir kennen zum Beispiel über Kollegen herziehen, Kolleginnen. Ja. So irgendwie, also so, ja. So. Aber wenn du sagst, so ein Thema für alle.
Was schnell mal geht und was einem nicht so wichtig ist.
Ich glaube, das ist, darum bin ich in Smalltalk so schlecht.
Na, ich finde, du bist eigentlich ziemlich gut. Ich habe das zum Beispiel in Stuttgart, ist mir das mal so aufgefallen, dass du die mit allem irgendwie so ein bisschen zumindest auskennst. Also so deutscher Fußball zum Beispiel, wo ich gar nichts weiß. Aber wenn du da in Stuttgart sitzt mit die vom Theaterhaus, ja, das geht irgendwie.
Naja, ich habe einen Sohn, der sehr Fußball interessiert ist.
Okay.
Und dadurch bin ich momentan auf weil jetzt hat er auch andere Interessen auch schon, jetzt ist es nicht mehr so, aber zeitlang war ich wirklich deutsche, englische, österreichische sowieso, spanische Liga top informiert eine Zeit lang. Aber das lässt wieder nach jetzt.
Ah ja. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
Augen. Augen.
Hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder darfst du lieber besser loslassen können?
Haha, das ist eine schwere Entscheidung, weil beides wäre super, aber ich sage loslassen, glaube ich.
Ja.
Ja, weil mit der Disziplin, wenn es um die Wurst geht, bin ich gar nicht so schlecht.
Welchen Fantasy-Charakter hättest du gern als Mitbewohner?
Ich bin in Fantasy so schlecht, gib mir ein paar zur Auswahl.
Muss eh nicht unbedingt jetzt Fantasy-Literatur sein, sondern kann jede Figur aus einem Film sein oder aus einem Buch. Nur eine Fantasiefigur muss sein.
Ah, verstehe. Als Mitbewohner. Also wenn netten eigentlich, wenn netten, ich würde eh sagen, James Stewart in Mein Freund Harvey, der ist nett. Ja. Weil ich mag ja wahnsinnig gern so Filmfiguren, die nicht nett sind, ne? Aber ich will nicht mit denen zusammenwohnen.
Aha. Hast du ein Faible so für
trotzige, für trotzige, verschlossene Männer. Weil ich selber so ein Wacher bin, der viel zu viel plappert. Jetzt habe ich so ein Faible für verschlossene, trotzige Männer.
Verstehe, so Humphrey Bogart-Figuren?
Ja, einfach so Leute wie Casey Affleck in Manchester by the Sea oder in die 70er Jahre Gene Hackman in French Connection oder ich mag das gern.
Okay. Verstehe. Das findet man schon cool, oder? Also warst du gern
dann auch so? Es ist einerseits cool, andererseits ist es aber auch so unerlöst und so. Aha. So warm. Also es ist eine Mischung.
Okay. Wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Outfit tragen dürftest, was war das?
Ja, eigentlich was sehr Bequemes.
Hemdhosen.
Ich bin eher der Hemdtyp und ich mag aber gern bequeme Hosen. So. Irgendeine Jacken mit so eine Jacken, die ein bisschen erinnert an die blauen Arbeiterjacken oder an die, wenn es grau und vornehm sind, erinnert es ein bisschen an einen Bobo aus dem 7. Bezirk, in die 80er Jahre oder in die 70er Jahre waren das so die Linken, die so ein bisschen auf Mao gemacht haben. Also ich finde das so praktisch, so Hemd.
Ah, okay, ja. Du hast ja oft zwei Knopfleisten. Das ist was mir so nebenbei mal aufgefallen ist. Du hast oft ein Hemd, ne? Dann ist da ist ein Knopfleisten und dann hast du drüber nur oft was.
Aber ja, ich habe einfach eine Zeit lang habe ich das super gefunden, mir diese Hemden, diese T-Shirts zu kaufen, die ja Knopfleisten haben. Und ich finde es mittlerweile wirklich nicht cool, aber ich hau's auch nicht weg. Sie haben so einen angenehmen Stoff.
Ja, ja. Nein, ich finde, dass das gut
ausschaut. Es ist immer ein Hauch von Wilder Westen dabei und eigentlich waren das, glaube ich, so Sachen, die so die durchgegangen sind bis zu den Knöchel und hinten war zum Aufmachen. Also es ist nicht cool, wirklich nicht. Aber irgendwie habe ich das irgendwann einmal gekauft und das ist sind so angenehme Bambusstoffe.
Ja. Nein, ich finde es, ernsthaft, ich finde, es schaut wirklich gut aus, aber es ist mir nur aufgefallen, dass du es oft achtest du auf Nachhaltigkeit?
Ja, halt so, ganz ehrlich, wahrscheinlich, solange es mir nicht zu viel Überwindung kostet, zum Beispiel Flugreisen, ich fliege so ungern, dass es für mich eigentlich eine Freude ist, zum Beispiel nach Berlin mit dem Zug zu fahren. Weil da bin ich 8 Stunden im Zug, 9 Stunden.
Und
kann die ganze Zeit sitze ich im Speisewagen oder in meiner Abteil und mache Büro, lese was, schreibe was. Und wenn ich fliege, habe ich 4 Stunden, die ich für nichts verwenden kann. Und ich mache meistens wahrscheinlich Sachen, die mir eh nichts kosten, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Du erledigst ja überhaupt viel unterwegs, nicht?
Also ja, das ist, wenn man viel auf Tournee fährt, gewinnst du das an.
Weil ich kann mich erinnern an so Busfahrten, wo der Gerhard, der Techniker, fährt und du sitzt da daneben und eigentlich die ganze Zeit am Laptop. Das ist überhaupt ein super romantisches Bild. Ja, der Kühlschrank ist so super da hinten.
Zwei Männer, ein Kühlschrank. Und es ist so, dass der Gerhard einfach wahnsinnig viel redet und wenn ich am Computer bin, dann gibt er Ruhe.
Wirklich. Ja, vor allem der Gerhard ist ein wirklich guter Autofahrer.
Nein, ich mache einen Witz. In Wirklichkeit sind wir als Ehepaar, wir plaudern und dann arbeite ich wieder ein bisschen und es gibt niemanden, mit dem ich lieber unterwegs wäre auf Tournee als in Gerhard und wir sind bald, haben wir Silberhochzeit, glaube ich, oder wir haben es schon gehabt, ich weiß nicht.
Ah, okay. Vor allem er fährt nicht langsam, muss man sagen, aber sicher irgendwie.
Ja, manchmal ist man zu schnell. Und da erhält die Abstände nicht so, wie ich das machen darf. Aber es hilft nichts, das gewinnst du auch nicht mehr ab.
Ja, und der ist schon, also auch mir gegenüber halt, muss ich sagen, immer so nett.
Gerhard ist einfach, der Gerhard ist eigentlich Tourmanager, Techniker, alles. Das ist ein Wahnsinn, was der leistet.
Mhm.
Großes Glück.
Ja. Wenn wir schon dabei sind, kaufst du Bio oder ist dir das wichtig so?
Ja, ich kaufe schon meistens Bio. Mhm. Aber nicht unbedingt in einen Bio-Supermarkt. Da gibt ja ein schönes Ding von dir, eine schöne Nummer über Bio-Supermärkte.
Ah, echt? Das gefällt mir, dass du das gemerkt hast.
Mhm. Ja. Und ich finde auch, dass also die ganz kleinen Bio-Läden finde ich gut. Und ansonsten habe ich immer den Eindruck, diese Bio-Supermärkte, wo aus aller Welt, wurscht, welchen Fußabdruck, alles zusammengesammelt wird, was halt man brauchen kann, finde ich nicht so gut. Wenn ich kein kleines Geschäft habe oder zu viel bin, da auf jetzt gehe ich zum Beispiel Lichtensteinstraßen, wo einer ist, so ein kleiner Bioladen. Aber wenn ich zu viel bin, gehe ich lieber in den Supermarkt, weil da gibt's die Bio-Sachen nur saisonal. Das heißt, was gerade Saison hat, gibt's auch Bio.
Ja, ja.
Und da kaufe ich dann lieber dort als im Bio-Supermarkt. Aber im Scheitern war eher bei den kleinen.
Ja.
Komm ja von einem Bauernhof, ne? Weiß ja, wie das ist, wie die Supermärkte umgehen mit den Bauern.
Ja, das ist echt traurig ein bisschen, ja.
Immer wenn ich so wieder sehe, sie werben alle immer mit Billigfleisch, so da.
Ja,
das stimmt. Das billigste Grillfleisch überhaupt. Kriege ich schon ein Hals.
Ja, ja.
Da geht dann nicht hin.
Was glauben andere über die, was aber nicht stimmt?
Dass ich mir viel traue. Ja.
Wie entspannst du am besten?
Eigentlich allein. Ein bisschen herumkramen in der Wohnung. Ein bisschen Musik hören. Oder eben Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg anschauen. Da hat man auch das Gefühl, es ist alles lässig
heutzutage. Kann man das so sagen bei dir? Wie schaut ein typischer Tag aus?
Na, schwierig, weil ich bin halt an der auf Tournee. Und deswegen gibt es diesen typischen Tag nicht, weil manchmal habe ich richtig ein Programm mit einen Termin nach dem anderen. Manchmal habe ich so einen Tag, wo ich daheim einfach Büro mache, was sehr angenehm ist, dass man so dahin wirkt den ganzen Tag und Sachen erledigt.
Und gibt es Urlaubsorte, wo du immer wieder hinfährst?
Naja, es gibt so Schreiborte, wo ich immer hinfahre, meistens sehr langweilige Dörfer oder Städte in Norditalien, weil die leicht zu erreichen sind.
Ah ja, und hast du da so...
Da ist man fremd und kann arbeiten.
Ah ja.
Und sonst, ja, Rom, wenn ich länger Zeit habe, fahre ich gerne nach Rom mit Nachtzug.
Ah, echt? Okay. Ist Rom so eine Stadt, die da so richtig taugt?
Ja, weil ich habe so ein bisschen, für mich war Geschichte immer nicht ein Qual, sondern das war ein super Fach. Ich habe das total Menge, ich habe immer die Geschichtsbücher gelesen, gleich am Schulanfang, weil mich das alles so interessiert hat. Und Rom ist natürlich eine Stadt, da hast du, weiß ich nicht, wie viele verschiedene Roms dort gibt, aus verschiedenen Epochen. Und ich mag das gern, weil Rom ist nicht so, also nicht das Rom, wo die Touristen ganz im Zentrum herumhaxeln, aber so alle möglichen Bezirke von Rom haben so einen unterschiedlichen Charakter und ich mag gern, das so unterschiedlich ist. Einmal ist wie Mittelalter, dann ist das Rom der 50er Jahre und du denkst an die Fellini-Filme, dann ist das Rom von der katholischen Kirche da drüben, ja, mit Petersplatz, dann, und wenn du aber 10 Meter weg, 100 Meter weg gehst vom Petersplatz, gibt's keine Touristen mehr, ja, weil die Katholiken bleiben dort, ja. Schlechteste Essen ist natürlich rund um den Vatikan, weil denen ist wurscht, was die essen. Da gibt's ja diese bösen Cappuccinos. Also wird in Rom woanders auch sein, wo Touristen vorbeigehen, gehst rein und bestellst dann Cappuccino und der sagt Cappuccino Grande, sagst du ja gern, warum nicht einen großen. Und der Trick ist der, dass der normale Cappuccino sowie der normale Espresso in Italien nur so und so viel kosten darf.
Ah,
das heißt, der Cappuccino Grande kostet dann fünfmal so viel für die depperten Touristen.
Verstehe. Also der normale dürfte nur so viel kosten, ja. Aber durch das Grande wird er fünfmal
genau, so teuer. Genau. Ah, genau. Aha, aha. Also schon gerne so, so Orte wie Neapel ist zum Beispiel, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist Neapel und es ist nicht so heiß, ist das auch super. Ja. Oder so Städte, die einmal arabisch waren, die so kleine Plätze haben mit Baum, zum Beispiel, das merkt man in Granada, ich mag Andalusien gern, so Südspanien, weil es auch so geschichtlich ist, die Mauren gespürst, die Araber gespürst, die Spanier, alles so. Und es ist so, die Sierra Nevada, schaut, kennst du das, die Italo-Western, da gibt's so noch Western-Dörfer. Und es ist irgendwie eine lässige Gegend. Oder es gibt eben diese eine riesige Moschee von den Mauren, wo sie mitten in die Moschee eingesetzt haben, eine barocke katholische Kirche. Und du gehst durch die Moschee durch und auf einmal kommst du in eine barocke Kirche. Also so verrückte Sachen gibt es dort. Und das ist, und Palermo ist auch so eine arabische Stadt, wo es so viele kleine Platzeln gibt und so. Also okay. Ich bin gern so, wenn ich wegfahre, eigentlich sehr oft eher europäisch unterwegs und nicht so weit weg.
Ja. Konntest du bitte folgende Sätze vervollständigen?
Ja, geht schon.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt das.
Der Mensch einfach über die Jahrhunderte nie gescheiter wird.
Die Geschichte des Brexit zeigt das.
Die Engländer halt auf einer Insel wohnen und jetzt nie so groß das Gefühl gehabt haben, sie gehören dazu. Und wenn die Kacke am Dampfen war, hat einer ernährt aus Europa geholfen, das muss man auch sagen. Sie haben sich immer selber ausziehen müssen oder die Amerikaner haben einer geholfen in die letzten, sage ich mal, 100 Jahre. Und das prägt natürlich das Bewusstsein, dass man eigentlich auf sich gestellt ist ein bisschen und dass man nicht so dazugehört. Also, weiß auch nicht. Sonst, ich versuche sie zu verstehen, weil ich mag ja die Engländer so gern.
An Angela Merkel fasziniert mich,
wie man locker wird, wenn man einen Job lang macht. Wie man zuerst verkrampft ist und dann immer lockerer wird.
Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist?
Dass es vermutlich Leute gibt, die das gemacht haben, was der Strache nur träumt hat.
Das Schöne am Älterwerden ist?
Dass man sich manchmal einregen kann, dass man sich dadurch weniger scheißen braucht. Gelingt aber nur selten.
Das Schlimme am Älterwerden ist?
Alles andere.
Ein frisch gebügeltes Hemd ist wie?
Ich hab keine Beziehung zu frisch gebügelten Hemden, weil die sind oft nicht gebügelt. Ja. Und wenn sie gebügelt sind, dann haben sie oft nur Falten und also oder sind so steif, weißt du?
Ja.
Also irgendwie habe ich kein gutes Verhältnis zu frisch gebügelten Hemden. Okay. Es gibt aus diesen Agentenromanen der 60er Jahre, die so Schundheftel kommt es vor, dass der Jerry Cotton quasi so miert ist und so fertig. Also duscht er sich und zieht sich ein frisch gebügeltes Hemd an und das wäre dann so viel wie 4 Stunden Schlaf. Okay. Aber ich habe keine Beziehung so sehr und ich schlafe auch ausreichend dadurch.
Eine gute Käsekreiner ist wie?
Eine schlechte Käsekreiner, weil ich mag keine Käsekreiner.
Wirklich? Ach so.
Ist nicht meins.
Okay.
Ich bin Frankfurter und Debreziner, eher von der Kindheit geprägt, weil das hat es nach der Kirche gegeben.
Ah ja.
Und dadurch mag ich das einfach lieber.
Ah.
Und diese Geschichte mit in nach einem durchzechten Abend am Würstelstand, die habe ich nie so mitgemacht. Das war mir immer,
ah, ja.
Das war nicht meins. Mhm. Was ich gern mitgemacht habe, ist nachher noch ins Drechsler ein Gulasch essen.
Ach so.
Das habe ich, hab ich total, wenn schon. Also ich habe ja nicht dauernd durchgemacht. Und wenn ich durchgemacht habe, und dann, das war lässig. Also irgendwo gehen in einen, so ein Lokal, das die in dem Moment aufsperren und was kochen, das habe ich gern mit. Aber sowohl das Drechsler als auch ich haben das ja nachlassen.
Das heißt, das Tür geht aufs Spiel, du bist auf einer Party. Und dann geht auf einmal so eine mittlere Party, 20 Leute ungefähr. Ja. Dann geht die Tür auf und Christina Stürmer kommt, einer. Und dann würden alle wahrscheinlich einmal schnell auf Christina Stürmer schauen. Dann kommt als nächstes Herbert Prohaska. Dann würden wahrscheinlich alle auf Herbert Prohaska schauen. Dann kommt Herbert Grönemeyer und so weiter und so fort. Du verstehst, was ich meine. Wer wäre die allerletzte Person für die, wo dann nichts mehr drüber geht?
Ludwig van Beethoven.
Okay. Bist du so ein Beethoven-Fan?
Ja, ich finde einfach, es geht immer, ich bewundere halt die Art von Kunst, die wirklich eine Freiheit sich erobern kann, die so weit kommt, dass sie sich wirklich nichts scheißt. Bei hoher Kunstfertigkeit, bei hohem Handwerk, aber wirklich ganz was anderes machen, als davor war. Und weil das jemand ist, den man überhaupt nicht kennt und nicht weiß, wahrscheinlich war die Begegnung schrecklich, ne, weil der vollkommen, gut, der war arm, nicht? Da sind immer irgendwelche Engländer gekommen, die wollten ihn treffen. Weil die waren die einzigen, die Geld gehabt haben, um zu reisen, waren so reiche Engländer, die waren auch splinig genug, dass sie das gemacht haben, die sind dann alle nach Wien gekommen und haben sie im Wirtshaus gegenüber hingesetzt, wo er gewohnt hat, und haben gewartet auf ihn, und dann sind sie hingegangen und wollten ihm irgendwas sagen, was so, schlecht komponiert haben und so. Also der war immer auf der Flucht, also das war schrecklich für den. Und deswegen wäre das nicht gut, aber das ist so ein Ort, das ist was ich von der Ferne gern bewundere und froh bin, wenn ich nicht so nah mit so Menschen zu tun habe, aber sowas mag ich. Und je weiter Historisches zurückliegt, umso weniger weiß man, dass der sehr unangenehm war. Es gibt wahrscheinlich jetzt in der Gegenwart auch so Leute, aber die finde ich alle dann deppert. Weil ich halt weiß, wie sie sich richtig, wie sie so sind.
Ja.
Also es ist in der Geschichte, es ist, wenn man ein bisschen weiter nach hinten geht, es ist einfacher, wen zu finden, den man bewundert. Dasselbe wäre wahrscheinlich mit Helmut Qualtinger.
Ja.
Dass man sich auch denkt, würde ich gern kennenlernen, aber ich wäre so verkrampft.
Ist das schon so immer nur so eine Überfigur?
Schon, absolut. Ja. Weil das kann man, glaube ich, mit nichts vergleichen in unserem Gewerbe, weil das so eine Entwicklung, einerseits die Entwicklung vom Publikumsliebling zu dem, den die Leute auf der Straße beschimpfen. Teilweise. Und dass man seiner Zeit sowas Kompaktes entgegenstellt, was die ganze Verlogenheit der Zeit in 50 Minuten zusammenfasst.
Also du meinst jetzt im Speziellen Herrn Karl,
oder? Herrn Karl, ja. Also das ist ohne Vergleich für mich.
Okay. Ja, dann kommen wir schon in Richtung Zukunft. Gibt es irgendwas, von dem du schon lange träumst, was du bis jetzt aber noch nicht getraut hast?
Nein, das war bis vor der Wilden Maus, wollte ich einen eigenen Kinofilm machen. Jetzt momentan, glaube ich, muss mir erst wieder was finden.
Ja. Wirst du vielleicht einmal ein Buch schreiben oder sowas? Oder glaubst du, vor allem Filme und Kabarett machen?
Ich glaube, dass Filme dann irgendwann aus ist, weil man dann die Nerven nicht mehr hat. Also du kannst sowieso dann nur mehr eigene Projekte anfangen, weil ich end nicht als Nebendarsteller von Großvaterfiguren. Das brauche ich nicht, weil ich habe ja mein Kabarett und ich habe genug andere Ideen. Also ich mache ja Film nur dann, wenn ich wirklich an ein Projekt glaube. Und ich weiß nicht, ob man das so lang machen kann dann oder auch, ob man das Geld kriegt. Und mit Büchern ist es halt so, dass es mich interessieren ja nur Geschichten und ich habe aber kein Werkzeug, wie ich eine Geschichte in einem Buch erzählen sollte. Dieses Werkzeug habe ich mir nicht erworben und ich glaube, ich lerne es ja nicht mehr. Drum glaube ich eher, dass ich so wie der Dieter Hildebrand, der in der Hinsicht ein großes Vorbild ist für mich, der hat dann irgendwann alles aufgehört. Fernsehen, alles, was so eigentlich Mühe macht, wo man nicht den Ertrag so sieht, hat er aufgehört. Er hat ein Buch geschrieben. Er hat mehrere Bücher geschrieben und ist mit diesen Büchern herumgefahren und ist nur mehr in ganz kleine Kabarets auftreten und auf Buchhandlungen. Und es war angeblich eine Lesung, aber nach einer Viertelstunde war das ein Kabarettprogramm. Ich habe ihn in Wien getroffen, beim Eiles, sage ich, was tust du da, sagt er. Er ist 2 Tage bei den Brennnesseln, das ist dieses kleine Theater im Palais Auersberg mit 70 Leuten, da spielt er. Und ich habe mir gedacht, das ist doch gut, wenn man mal so alt würde, so über 80, das wäre großartig, dass man wieder so herumfährt, so eigentlich wie man ganz am Anfang gefahren ist, so mit einem kleinen Koffer und mit Zug und dort und da noch einen Auftritt spielen. Nie aufhören. Dafür müsst ihr aber ein Buch schreiben. Oder ich mache ein Programm, wo ich im Bett liege. Ich bin todkrank und mache so einen Monolog. Ja. Zugedeckt bis zur Nasenspitze. Und trotzdem ist es noch spannend. Das wäre zum Beispiel auch ein schönes Projekt. Ist auch ein großes Vorbild. Otto Grünmandl, der hat ein Programm begonnen, in dem er aufsteht aus dem Bett.
Ah ja.
Ist beim Einlass drinnen gelegen und wenn es losgegangen ist, ist er aufgestanden.
Aber aufhören ist keine Option für die.
Nein, ich weiß nicht, es gibt nichts, was mir jetzt so Spaß macht. Der Istangl geht golfen, dem taugt das. Aber der war schon beim Minigolf seinerzeit sehr, sehr ehrgeizig dadurch. Ich und Ballspiele haben so, ich kann es nicht gut und irgendwie habe ich nicht die Hingabe. Ich habe an nichts Handwerkliches eine Hingabe. Es interessiert mich nicht. Also tue ich lieber lesen und dann bin ich draufgekommen, dass Schreiben auch so ist wie Lesen, nur intensiver und halt mit mehr Arbeit verbunden, aber du tauchst so in eine andere Welt ein. Und das ist, glaube ich, seit ich ein Kind bin, der Hauptspaß, in eine andere Welt eintauchen und ein bisschen die jetzige vergessen. Und das werde ich, glaube ich, immer machen. Das tut man auch, wenn man auf die Bühne geht. Ist man auch 2 Stunden woanders. Ist ja so, wenn ich ganz unglücklich war in meinem Leben, privater Kummer und so, ich war super auf der Bühne, weil ich mich so gefreut habe, dass ich 2 Stunden an was anderes, in einer anderen Existenz bin.
Ja, dann frage ich dich jetzt die Klischeefrage. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, wieder im Spiegel, jeden Tag in der Früh im Spiegel und beim Schlafen gehen und es wird immer schlimmer.
Okay.
Das war leicht.
Das ist okay, alles klar. Glaubst du, dass die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
Ja, es ändert sich nie viel. Also ich meine damit einfach, wie ich jung war, war die Welt in 2 Hälften geteilt, die alle mit einem riesigen Atomwaffenarsenal sich gegenübergestanden sind. Das Jahr 63, wo fast der Atomkrieg passiert ist, war ein Jahr nach meiner Geburt. Und jeder hätte, es hat alle Leute gegeben, die haben gesagt, ach, es sind so furchtbare Zeiten, ich bin froh, dass ich bald stirb, weil das wird schrecklich werden. Und jemand denkt, ja, die sind halt alt, weiß auch nicht, warum sie so drauf sind. Und ich versuche den Fehler nicht zu machen, jetzt quasi zu sagen, bah, die Klimakrise und wieder, wann die den Donald Trump wieder wählen und wie wird das mit China und Russland und alles furchtbar. Und ich glaube, jede Zeit war irgendwie bedrohlich. Nur das Testosteron und die anderen Hormone nehmen ab bei den Männern und Frauen und dadurch werden sie ein bisschen mutloser im Alter. Oder manche halt. Manche werden ein bisschen mutloser. Und das ist der einzige Grund, warum die alten Leute ironischerweise mehr Zukunftsangst haben wie die Jungen. Wobei die Zukunft ja für die Alten eh schon bald vorbei ist und man Messer gar keine Angst haben, aber trotzdem. Okay. Die Nerven werden schlechter. Die Hormone bauen ab. So ist es im Alter.
Ja.
Dass du das gleich weißt.
Okay, dann hätte ich noch eine Frage, hätte ich noch, und zwar unter der Rubrik der gelebte Leitsatz. Du hast lange Zeit in deinem Programm immer gegen Ende gemeint, es gibt solche Sätze eigentlich nicht mehr. Hauen sie nichts ab, dann brauchen sie nichts aufheben. Das wäre sowas. Gibt es mittlerweile wieder irgendwas, wo du das Gefühl hast, das könnte man allgemein gültig raten?
Nein, leider nicht. Diese Leitsätze waren, also wie ich jung war, habe ich immer gesagt, das Tod gefürchtet ist auch gestorben. Und das gilt in gewisser Weise, das ist ganz banal und gilt eigentlich immer. Und das ist eher so für mich, weil ich ein sehr angstbesetzter Mensch bin. Und das wird sich auch nie ändern. Aber ich halte es natürlich nicht durch und es ist ein Satz, den ich nicht wirklich in mein Leben integrieren kann. Ich fürchte mir einfach immer zu viel.
Also hast du das Gefühl?
Ja, ich meine jetzt dünnhäutig, zu viel Sorgen machen, wie man in Oberösterreich sagt, sie zu viel Ovi tun.
Wenn du jetzt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Ich werde meine Memoiren nie schreiben. Darum brauche ich mir das nicht überlegen, so einen Titel.
Nein, muss nicht sein. Das ist eine Standardschlussfrage, mehr oder weniger. Aber ich frage dich das jetzt trotzdem. Und wann die Memoiren nächstes Jahr verfilmt würden, wer sollte die Hauptrolle spielen, außer dir?
Weil, was die mein Leben gegenüber, also das, was so das Leben als solches betrifft, das versuche ich eigentlich immer hinten zu halten, einfach aus dem Grund, weil erstens einmal ich genauso finde, dass die Privatsphäre auch für alle, also ich finde, das gilt für mich genauso wie für andere. Und zweitens finde ich, hat das nichts mit meiner Arbeit zu tun. Also ich meine, damit die Arbeit so für sich stehen und die Leute sollen nicht sehr ausrechnen können, und da ist das passiert und deswegen hat er das gemacht und so weiter. Würde eh keinen interessieren, aber trotzdem, ich würde das immer gern vermeiden. Also ich werde nie in meinem Leben Memoiren schreiben. Das steht da, glaube ich, dass sich das noch ändert, da müsste ich schon sehr nachlassen und verkalkt werden im Alter und ein hohes Maß an Eitelkeit entwickeln und irgendwie das Gefühl haben, ich finde keinerlei Beachtung mehr. Aber ich hoffe eher, dass ich das dann philosophisch nehmen kann, wenn es ein bisschen ruhiger wird.
Josef, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Schön war's.
Und wir kommen nur kurz zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Zuerst Tee, dann Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale Milch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Boah, beides.
Komödie oder Tragödie?
Beides.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Spazieren oder Laufen?
Naja, wenn ich laufe, dann ist das wie Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Kopf.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Öffentlich.
Netflix oder Amazon Prime?
Na, brauche ich nicht. Okay. Richtig, also wenn ich mal wirklich anfange. Ja. Aber.
Arthouse oder Blockbuster?
Na, Arthouse.
Dean Martin oder Frank Sinatra?
Dean Martin.
James Bond oder Columbo?
Columbo.
Cowboy oder Indianer?
Haha, Cowboy.
Duschen oder baden?
Duschen.
Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Auf ein Bier.
Helles oder dunkles?
Ja, dunkles manchmal.
Party oder Zaumsitzen?
Zaumsitzen, aber auch nur wenig Leid.
Okay. Sushi oder Leberkäse?
Sushi.
Schweizer Haus oder Riesenrad?
Sushi, außer es ist der Leberkäse von der Fleischhauerei Leonhardsberger in Nöchling.
Ah, okay. Ja, dann frage ich dir die Zusatzfrage. Mit Gurkel oder ohne?
Mit Gurkel.
Opernball oder Oktoberfest?
Puh.
Keines.
Not oder Ölend.
Okay. Schweizer Haus oder Riesenrad?
Naja, das kann ich nicht so klar sagen. Ne? Wilde Maus.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Mag ich beides nicht.
Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
Stanley Kubrick.
Steven Spielberg oder Martin Scorsese?
Martin Scorsese.
Mozart oder Beethoven?
Beethoven. Aber schwierig.
Ja?
Ja, weil doch.
Ich kenne mich Klassik wirklich nicht gut aus.
Die Beziehung ist einfach näher noch. Aber Mozart ist sowas auch wie. Das ist so ein Genie. Das ist auch ein bisschen wie Qualtinger. Das kannst du nicht erklären.
Aha, okay. Wirklich geht Qualtinger so weit bei dir, dass du sagst, das kann man nicht erklären?
Nein, kann ich nicht erklären, weil es so ein Ort ist, einen Charakter zu spüren, das hat er auch in Szenen gemacht, das hat er sogar schon ganz früh als Kabarettist gemacht. Es ist ein Ort, einen Charakter zu spüren, wie ein Schauspieler nicht spielt. Aber auch nicht so wie ein schlechter Kabarettist, der sich distanziert von dem Charakter. Es ist die Ort, an Menschen so zu spüren und ihm gleichzeitig ganz fein zu sezieren, wie ein Insektenforscher. Mit einer gewissen Liebe zum Menschen, aber mit einer gewissen Kälte, das herauszupräparieren, wie grauslich der Mensch sein kann. Und das kann kein Schauspieler und das kann dann einmal kein Kabarettist, das kann nur der Qualtinger.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Wanda oder Bilderbuch?
Bilderbuch.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Buster Keaton.
Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger?
Helmut Qualtinger.
Dieter Nuhr oder Sebastian Puffpaff?
Sebastian Puffpaff.
Jimmy Kimmel oder Conan O'Brien?
Die kenne ich ziemlich gut beide. Ich kenne sie, aber ich kenne sie ziemlich gut.
New York oder Los Angeles?
In dem Fall New York. Wenn du aber gesagt hast, New York oder Kalifornien, dann Kalifornien.
Ah.
Und zwar, ich habe ja nur zwei Reisen gemacht und irgendwie die Landschaft und das Herumfahren in der Landschaft war echt lässig.
Mhm. Ja, da war ich noch nie. Ah.
Ich meine doch, das ist wie beim Woody Allen. Ich wäre nach Kalifornien kommen und sagen, wie
kann man
Fahrt. Ja. Und es war voll lässig, da herumzufahren. Einfach.
Okay. Ja. Mhm. Italien oder Griechenland?
Italien.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Zu keiner Beziehung.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke klingt sehr grässlich. Das klingt so, dass man lieber friert.
Okay. Haube oder Frisur?
Haube. Bei meinen Haaren zahlt sich eine Frisur echt nicht aus.
Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
Lieber morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
leider bis zum Schluss bleiben. Das übersicht es oft.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Ich sage eher Baba, glaube ich. Auf Wiedersehen. Aufs Wiedersehen, sagt der Kärntner. Das ist schön, finde ich schöner. Aufs Wiedersehen. Wie wenn man darauf anstoßen könnte mit einem Bier. Aufs Wiedersehen.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.